Menschen brauchen Gott. Die Brüder sagen, dieses Lied singen sie in Usbekisch auch. Mein Thema heute heißt, damit ich gewinne. Was kommt euch so in den Kopf, wenn man das hört? Wer möchte nicht gewinnen? Das wäre natürlich die Frage stelle, ja was denn? Oh, wir wollen vieles gewinnen. Sogar kleine Kinder schon, wenn sie ein Spiel spielen, naja, wer will dann nicht gewinnen? Und man muss dann dabei sogar lernen zu verlieren, ja? Damit das noch ein Spiel bleibt. Manche wollen Geld, Millionen verdienen im Lotto, sie spielen. Im Sport spielt man, möchte gewinnen. Ja, wenn man Streit hat, will man auch gewinnen. Gewinnen wollen ist bei uns in unserem Erbgut drin. Ist das negativ? Das kann schon sein, ja? Ich möchte euch die Deutung gleich sagen. Gewinnen wollen war das Lebensmotto vom Apostel Paulus. Und es ging nicht um diese Bereiche, die ich erwähnt habe, sondern es ging um einen Bereich, der von Gott in sein Herz hineingegeben wurde. Das, was auch die Brüder schon gesagt haben. Es gibt ein gutes Streben, gewinnen zu wollen. Lass uns das mal betrachten. Ich lese jetzt ein paar Bibelstellen einfach, damit wir verstehen, dass Apostel Paulus es tief in seinem Herzen hatte, danach zu streben. 1. Korinther 9, 21. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz. Obwohl ich vor Christus nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gemäß unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Und ich glaube, jetzt verstehen wir schon, um was es geht. Jesus Christus hat einen Rettersinn. Er will Menschen gewinnen. Und deshalb stellt er sich nicht gesetzlich an oder noch irgendwie, sondern er sagt, ich bin nicht ohne Gesetz. Ich bin in Jesus Christus. Aber für diese Menschen tue ich alles, damit ich sie gewinne. Der nächste Vers sagt das weiter aus. 1. Korinther 9, 22. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf dieser Weise etliche rette. Er war bereit, auch schwach zu sein unter den Schwachen. Er kam nicht als der Doktor, Professor sowieso, sondern er kam als einer, der keine lauten, keine hohen, gelehrten Worte reden wollte, damit das Kreuz Jesu Christi nicht im Schatten gestellt wird. Damit die Menschen es in einfacher Sprache verstehen, was das heißt, von Jesus Christus gerettet werden. Das war sein Ziel. Wir lesen weiter in dem gleichen Kapitel. Vers 27, 1. Korinther 9, 27. Sondern ich bezwinge mein Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Schaut mal, jetzt macht er schon was ganz Persönliches. Er sagt, damit ich diesem meinen Ziel auch nachkomme, damit das auch Früchte bringen kann, mein Ziel, bekämpfe ich mich, mein Leib. Wenn wir das einmal verstehen, diesen Gedanken, dann verstehen wir, was Paulus im Römer 7 und in 8 schreibt. Wie er seinen Leib bekämpft, damit er zumindest etliche gewinnen kann. Also er ist komplett darauf eingestellt, ein Ziel zu erreichen, verlorene Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Das ist eine Einstellung des Gewinnens. 1. Korinther 13, Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe austeile und mein Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Jetzt kommt er auf einen weiteren Punkt. Er sagt, Aktionen helfen nicht, Aufopferung hilft nicht, wenn ich nicht Liebe in mir habe. Die Liebe, die er von Jesus Christus in sein Herz ausgegossen bekommen hat, die hat er weitergetragen. Und diese Liebe, die hat gezündet. Durch diese Liebe hat er Herzen erreicht. Durch diese Liebe hat er Menschen gewonnen für die Ewigkeit. damit sie nicht ins Verderben gehen. Damit ich gewinne. Ein Motto, das Paulus als seine Lebenseinstellung hatte. In Philipper 1, 21, da bringt er das auf den Punkt und sagt, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Er sagt, dass in diesem Leben alle Einstellung, alles, was teuer und wert ist, das ist in Christus zu finden. Und wenn ich sterbe, dann habe ich einen Gewinn, dann habe ich das Ziel erreicht, dann bin ich bei diesem Herrn. Wir werden noch auf den Philipperbrief zurückkommen. Und deshalb lasst uns jetzt mal sehen, wie in Markus, Vers 8, 34, da sagt Jesus, und er rief die Volksmänner samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dies hat Paulus gut verstanden. Er hat verstanden, folgen oder nachfolgen hat Folgen. Uns hat jemand, ein Prediger, das gesagt. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Folgen hat oder nachfolgen hat Folgen. Paulus wusste das sehr gut. Und deshalb hat er gesagt, wenn ich Jesus Christus nachfolgen will und gewinnend leben und arbeiten will, sodass Seelen gewonnen werden, dann muss ich mich, mein Ich und meine Prioritäten absagen. Der verleugne sich selbst. Er hat diese Erkenntnis sehr tief in seinem Herzen gehabt. Und lass uns jetzt mal im Philipperbrief, Kapitel 3, ab Vers 7 betrachten. Da sagt er ganz einfach, weil er diese Erkenntnis hat, sagt er, aber, ich lese Philipper 3, 7, aber was mir Gewinn war, das erklärt er rückblickend jetzt und sagt, früher habe ich was ganz hoch geschätzt, ich habe was so hoch geachtet und mich daran geklammert, aber das, was mir einmal Gewinn war, das habe ich um Christi Wille für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte es für Schaden gegenüber der alles überströmenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich in Christus gewinne. Er braucht hier so eine Worte, Schaden, Verlust, Dreck, Abschaum. Luther sagt, Kot. Das sind die irdischen Vorteile, die Paulus hier einordnet. Diese irdischen Vorteile, die man so haben kann. Später im Text zählt er das auf, in diesem ersten 6 Verse. Da zählt er auf, was für Vorteile er hatte. Er konnte sagen, dass er aus dem Benjamin-Stamm kommt, dass er von Juden geboren ist, dass er ein Pharisäer von Pharisäern ist und so weiter. Also nach jüdischem Gesichtspunkt war er sozusagen ein Glückspilz. Alles war, konnte er aufreihen. Alles Beste, was so ein Stammbaum nachweisen kann, das war bei ihm vorhanden. Das nächste war, er hat zu Füßen Gamaliels gelernt. Er war ein hochstudierter Mann. Aber er erkennt mit einmal, das ist ein Hindernis. Liebe Geschwister, ehe er zu dem Gesichtspunkt kommt, dass das alles Dreck und nichtig ist, kommt er zu einem Erkenntnis, das war ein Hindernis. Warum? Er hat darauf gebaut. Er hat gebaut, ich bin studiert, ich komme von guten Eltern, ich komme aus einem guten Stamm, ich bin ein Schriftgelehrter und so weiter. Und das hat ihm die Sicht für den Messias komplett verblendet. Und er sagt, dieses Hindernis musste weg. Und es musste weg, weil das ja so wie ein Dreck ist. Und was musste er? Er vergleicht es. Und womit? Die Vorteile dieses Lebens, womit? Und jetzt passen wir mal auf. Womit vergleicht Paulus die Vorteile dieses Lebens? Mit dem ewigen Leben? Mit den Segnungen im Himmel? Nein. Die sind uns dazu geschenkt. Er vergleicht die mit dem, von dem dies alles kommt, um Christi Wille. Er sagt nicht, weil den Himmel ich jetzt gewonnen habe oder sonst. Nein, er sagt, er geht höher. Wisst ihr, es ist ja manchmal so, dass wenn Kinder Geburtstag haben, die sehen gar nicht den Freund, der mit dem Geschenk kommt, die sehen nur noch das Geschenk. Und dann gehen sie das Geschenk auspacken. Den Freund haben sie gar nicht mal vernünftig begrüßt. Wir Erwachsenen sind ja ein bisschen besser, oder? Wir lächeln ja noch höflich. Aber interessiert uns auch das Geschenk, oder? Und hier sagt er, den Christus, nicht die Geschenke, die von ihm kommen. Er weiß, diese Geschenke, das ist eine Zugabe. Und zwar eine reichliche Zugabe. Aber er will den kennenlernen, der für mich dieses Geschenk teuer erkauft hat. Diesen will er. Und darauf wollen wir uns jetzt etwas konzentrieren. Wir sollten unseren besten Freund, unseren Herrn Jesus Christus, gut kennenlernen. Auf welche Art und Weise macht Apostel Paulus das? Ich lese nochmal den Vers 8 und dann gehen wir bis zum 11. weiter. Im 7. steht dann, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Schaden, Hindernis. Das hat mir behindert. Und dann sagt er, ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles überströmende Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Was achtet er denn hier so hoch? Wisst ihr, das ist interessant. Die Erkenntnis Christi. Er will Jesus Christus mehr kennenlernen. Hat er den noch gar nicht gekannt? Doch, sehr gut. Wo Jesus Christus ihm auf dem Wege nach Damaskus aufhält und ihm sozusagen vom hohen Ross in den Staub fallen lässt, dann fragt er, wer bist du, Herr? Er kriegt eine Antwort. Und dann fragt er, was befiehlst du mir, dass ich tun soll? Wisst ihr, das war die einzige kluge Frage in dem Moment, ja? Wenn du der Herr bist, was soll ich denn tun? Du hast mich jetzt runtergeworfen. Du erlaubst mir nicht, so weiterzugehen. Was soll ich denn tun? Und Jesus sagt ihm, was er zu tun hat. Und er sagt, diesen Herrn, den er schon kennt, den will er viel, viel mehr kennenlernen. Das ist, dafür gibt er alles auf. Deshalb ist alles andere Müll, das zu entsorgen gehört, das nicht mehr im Wege steht, das nicht mehr hindert. Diesen will ich kennenlernen. Die alles übertreffende Erkenntnis Jesu Christi. Es gibt keine Erkenntnis, die dieser gleichgestellt kann werden. Er sagt, die Erkenntnis Jesu Christi, die übertrifft alles. Ist das bei uns so im Leben? Wofür interessieren wir uns? Ich will gar nicht sagen, dass wir uns für nichts interessieren sollen, überhaupt nicht. Wir sollen schon bewandelt sein, aber kennen wir den Herrn Jesus Christus besser als alles andere, was wir so für Interesse haben? Paulus unterstreicht dieses. Das soll auf dem ersten Platz stehen. Und er sagt, um dessen Willen, um ihn zu erkennen, habe ich alles eingebüßt und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und an diesem Punkt möchte ich ein bisschen stehen bleiben. Wie kann er noch Christus gewinnen? Wie kann man Christus gewinnen? Wenn er ein Kind Gottes ist, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du gerettet bist, wenn du Heilsgewissheit hast, gibt es noch was zu gewinnen? Gibt es dann auch was aussteht, was wir gewinnen könnten? Und hier ist die Frage wieder falsch gestellt. Ich habe sie bewusst festgestellt. Nicht, was wir gewinnen können, sondern Jesus mehr gewinnen. Jesus ganz gewinnen. Das ist sein Anstreben. Es geht wieder nicht um Geschenke, nicht um Segnungen. Es geht, er will persönlich Jesus Christus für sich gewinnen. Dass Jesus Christus in seinem Leben alles ausfüllt, alles ausmacht. Das ist sein Ziel. Und das sagt er in den nächsten Versen. Er erklärt das. Damit ich Christus gewinne, in 1. Korinther 6, 17 steht dann, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Da strebt Apostel Paulus hin. Er will mit ihm so verbunden sein, dass er ein Geist ist. Vers 10 sagt er. Er sagt, komm noch einmal, um ihn zu erkennen. Wisst ihr, immer wieder erholt er dieses Wort, diesen Begriff. Er sagt, ich will ihn erkennen. Dafür gebe ich alles auf, damit ich ihn gewinne. Und dann kommt der nächste Punkt. Und die Kraft seiner Auferstehung. Liebe Geschwister, wir nehmen das vielleicht so ein bisschen einfach. Naja, die Auferstehung, wir sind mitauferstanden und so. Klingt gut, nehmen wir an, ist gut für uns. Aber er sagt, ich will nicht die Auferstehung alleine, ich will diese Kraft der Auferstehung. Hier ist der Punkt gesetzt auf, ich will die Kraft der Auferstehung erkennen. Was ist denn die Kraft der Auferstehung? In Römer 6, 5 fehlen wir. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Seht ihr, Römerbrief erklärt ja vieles. Und in diesem Fall wird gesagt, und ich habe hier jetzt aus dem Römerbrief einige Verse, und die fangen alle so an. Denn wenn, was bedeutet das? Dieses Wenn, das ist eine Bedingung, die in Erfüllung gegangen muss sein, dann wird das eintreten. Wenn ich eine Bedingung des Herrn erfülle, dann werde ich am Ende da sein, was der Herr auch als Bestimmung vorausgesetzt hat. Diese, wir sind vorher bestimmt und so weiter, hören wir öfter. Und das ist alles hier beinhaltet. Ich lese den nächsten Vers. Und in der Gemeinschaft seiner Leiden. Er will in die Gemeinschaft der Leiden Jesu Christi. Die will er verstehen und in die will er mit hineingesetzt sein. Sind wir bereit, in diese Leiden hineingenommen sein, die Jesus Christus für dich und für mich gelitten hat? Wisst ihr, das ist gerade der Dienst. Die Brüder sind für uns jetzt da ein Beispiel. Denn in Usbekistan ist ohne Leiden geht oft gar nicht. Sie werden bedrängt, ihnen wird vieles weggenommen, behindert werden sie. Zum Beispiel, sie konnten ja nur ein ganz kleines Stück, einen Ausschnitt aus ihrem Alltag erzählen, aber wenn sie erzählen, einer geht ein Ticket kaufen, kommt auf den Bahnhof, komm mal her, und dann muss alles raus und dann gucken sie am Handy nach, oh, du hast ja hier was Christliches. So, alle Verbindungen, die da sind, alles wird dann gleich eingesammelt und dann ist eine Kette los, wo sie wissen, so, die haben wir jetzt. So, und dann versucht der Erste, der es nur kann, eine Meldung machen, löscht alle Verbindungen. Sie, wenn sie hierhin fahren, dann löschen sie aus ihren Handys alles, was christlich oder mit Verbindungen zu Christen hat. Und dann laden sie es wieder später auf, wenn sie es brauchen. Denn das ist ein Haken. Sie kommen sie nicht durch den Zoll. Aber beim Flughafen wird das schon alles festgehalten. Und er sagt, ich bin bereit in die Gemeinschaft seiner Leiden. Und dann kommt, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, steht dann im 10. Vers weiter. Indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Römer 6, 8, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir mit ihm auch leben werden. Wenn aber Christus in euch ist, Römer 8, 10, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus dem Tod auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt habe, auch eure sterbliche Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das ist die Kraft der Auferstehung. Die Kraft, die Jesus Christus nicht im Graben hat liegen lassen, sondern auferweckt hat, ihm lebendig gemacht hat. Und mit ihm sind wir mitauferstanden. Er sagt, diese Kraft, die will ich kennenlernen. Denn wenn diese Kraft in uns, in Paulus wirken wird und in uns, dann werden wir effektiv sein. Dann wird diese Freude, von der Hurschit erzählt hat, die wird uns dann erfüllen. Der Herr wirkt in uns. Und jetzt kommt der 11. Vers und damit schließe ich ab. Damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Zweifelt denn Paulus an der Auferstehung? Seine Auferstehung. Jesus Christus ist auferstanden. Glaubt oder zweifelt er, dass er eines Tages nicht auferstehen könnte? Hier geht es nicht um Zweifel. Er sagt, ich will den Weg so gut und so sicher gehen, dass ich immer daran festhalten kann, ich werde bei der Auferstehung dabei sein. Und jetzt kommt das in der Offenbarung Kapitel 3, Vers 5. Da steht, wer überwindet, das ist wieder mit diesem Wenn verbunden, ja? Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Hier steht, ich will nicht auslöschen. Genau das hat Apostel Paulus im Sinn. Er sagt, ich will so leben, dass Gott hinter meinem Namen nicht oder meinen Namen nicht durchstreichen braucht. Der soll da bleiben. Und er sagt, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und seinen Engeln. Was für Bild malt Apostel Paulus? Er sagt, wenn ich bis Ende gehe, dann wird ich werde weiße Kleider haben. Mein Name wird nicht ausgestrichen sein. Und dann werde ich den Namen bekennen vor seinen Namen bekennen vor meinem Vater und seinen Engeln. Er hat ein Ziel. Liebe Geschwister, lasst uns dieses mitnehmen. Lasst uns so leben, damit wir gewinnen. Amen.